Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für heute ist uns ein Predigttext vorgeschlagen, der uns mitnimmt in ein großes Thema. Und wenn wir den Text lesen, denken wir zunächst mal, es geht in erster Linie um ein Wunderhandeln Jesu, das ist auch richtig. Aber es hat noch eine zweite Dimension, es geht auch um die Autorität Jesu. Ich lese uns den Text aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Da heißt es, als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen, um mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Wir beten. Herr, leite uns in deine Wahrheit, segne Reden und Hören. Amen. Ja, ich muss hinführend zu diesem Thema, um das es geht, ein paar Vorbemerkungen machen. Ich weiß, das ist immer schwierig, wenn ich Vorbemerkungen mache. Aber ich nehme euch einfach mal mit in die Vorbemerkung. Denn wir sehen hier in diesem Text, der Hauptmann, der für seinen Diener bittet. Und hier bei Matthäus steht Pais, Junge. Er bittet also und nennt seinen Knecht Jungen. Ja? Er wendet sich an Jesus, weil er weiß, der hat Macht und Autorität, den jungen Diener, den Knecht zu heilen, der war gelähmt. Und keiner konnte ihm mehr helfen. Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass er sogar so schlimm um ihn stand, da heißt es, der liegt im Sterben. Es war also, stand sehr schlimm um ihn. Und jetzt dreht es sich ja hier um ein Wunder, was Jesus tut. Und deshalb müssen wir uns auch einmal kurz noch mit dem Wundern beschäftigen. Denn wir sehen hier der Hauptmann, der ist fixiert auf Jesus. Und nicht auf das, was er tut. Da komme ich gleich nochmal drauf. Jesus hat ja angekündigt, dass Zeichen und Wunder geschehen werden. Die ganzen Propheten hatten es schon angekündigt. Jesaja, Hesekiel und so weiter. Was sind Wunder? Nun, wenn wir für einen, der schwer krank ist, zum Beispiel beten und dann gelingt die Operation oder die weitere Behandlung und er wird wiederhergestellt, dann sagen wir manchmal, ja, das ist ja ein Wunder. Das können wir auch wirklich manchmal sagen. Solche Wunder geschehen auch. Ja? Dazu muss man wissen, was die Wunder in der Bibel für eine Bedeutung hatten und haben. Es gab drei Wunderzeiten, so möchte ich das mal nennen in der Bibel. Drei Wunderzeiten. Die erste Wunderzeit war die Zeit des Mose. Was war da geschehen? Mose sollte den Bund mit Gott und dem Volk Israel bekannt machen und begründen. Das war ein grundlegendes Ereignis in dieser Welt und in der Heilsgeschichte. Und dazu hatte Gott Beglaubigung durch Wunder vorgesehen, damit die Menschen und hier speziell Israel sehen konnte. Das hat sich Mose nicht ausgedacht. Das ist nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern das kommt tatsächlich von Gott. Als Beglaubigung hat er die Wunder geschenkt. Das war die Beglaubigung dieses Geschehens und geschah auch noch bei seinem Nachfolger Josua zu seiner Beglaubigung. Aber dann hörten die Wunder auf. Und ein Mann, der als Vater des Glaubens in der Bibel benannt wird, ja auch in unserem Text genannt wird, Abraham, von dem wird nicht ein einziges Wunder berichtet. War nicht nötig. Und dann gab es eine zweite Wunderzeit, die Zeit Elias und Elisas. Was war hier geschehen? Israel war Gott untreu geworden. Und jetzt sandte Gott die Bußpropheten, die sie wieder zu Gott zurückrufen sollten. Und da hat Gott es für nötig gehalten, auch diese Bußpropheten zu beglaubigen. Es gab doch auch damals schon viele falsche Propheten und wie sollten sie die unterscheiden? Und dann hat Gott, als Elia und sein Nachfolger Elisa auftraten, die Wunder zu ihrer Beglaubigung gegeben. Die weiteren Bußpropheten brauchten das nicht mehr. War wieder nicht mehr nötig. Israel wusste, Gott hat sie beglaubigt. Oder Jeremia hat ein langes Buch geschrieben. Und wir wissen fast seine ganze Lebensgeschichte. Aber da wird nichts von Wundern berichtet, nur von Zeichenhandlungen. Nichts von Wundern. War nicht nötig. Und dann berichtet uns die Bibel von einer dritten Wunderzeit. Das war die Zeit Jesu und der Apostel. Was ist hier gemeint? Jetzt wird der neue Bund gegründet, den die Propheten angekündigt hatten. Und das ist so was Grundlegendes in dieser Welt, dieser neue Bund, dass jetzt alle Menschen durch Glauben an Jesus Vergebung bekommen können und Verbindung zu Gott haben können. Da hat Gott es wieder für nötig gehalten, auch in dieser Zeit zu beglaubigen. Und das hatten die Propheten schon angekündigt. Und als Johannes der Täufer einmal Boten aus dem Gefängnis schicken ließ zu Jesus und fragen ließ, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen warten? Er war irre geworden an ihm, denn wenn er der Messias ist, wie kann Johannes da noch im Gefängnis sitzen? Warum kommt er nicht und befreit ihn? Und da hat Jesus nur gesagt, geht und sagt Johannes, was ihr seht und hört. Er hatte gerade wieder viel geheilt. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Was sagte Jesus? Er zitierte Jesaja, den Propheten, aus dem 35. Kapitel. Geht und sagt Johannes das. Und wenn die Boten hingingen und das dem Johannes mitteilten, sagten, der kannte doch die Schriften, dann wusste er, ach so, hier erfüllt sich Jesaja, das war die Bedeutung der Wunder bei Jesus. Und so auch hier in unserem Predigttext. Der Hauptmann, ein Soldat, kein Jude, wir würden heute, oder wir hätten damals gesagt, ein Ungläubiger, ein Heide, nennt Jesus Herr. Er wendet sich an ihn und nennt ihn Herr. Genau wie der Aussätzige, den Jesus davor geheilt hat. Herr meint Kyrios, allumfassender Weltregent und Weltenherrscher. Das Wort Herr ist bei uns so ein bisschen blass geworden. Wir sagen Herr und dann den Nachnamen. Ja. Aber gemeint ist Herrscher, König, Weltregent. Und damit unterstellt dieser Hauptmann sich dem Herrschaftsanspruch Jesu. Er erkennt das an und er bittet für seinen jungen Diener. Nochmal aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, es ging um Leben und Tod. Und Jesus sagt, diesen Mann, der sich in dieser Not an ihn wendet, lass mich in Ruhe, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Volkes Israel. Nein, der wendet sich ihm zu und sagt, ich will kommen und ich will heilen. Hier äußert Jesus den unbedingten Heilswillen Gottes. Gott will immer das Heil. Aber er bleibt nicht einfach beim äußeren Heil stehen. Jesus ist gekommen, um Heil und Frieden für unsere Seelen zu bringen. Ganzheitlich. Indem er Frieden mit Gott macht. Ich will ihn heilen. Was kein Mensch konnte, was nur durch ein Eingreifen, durch ein Wunder Gottes geschehen kann, Jesus will es tun. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, zu retten, können wir auch sagen, was verloren ist, sagt er an anderer Stelle. Und Jesus fragt hier nicht nach der Frömmigkeit des Jungen, ob der denn auch richtig geglaubt hat oder ob er überhaupt geglaubt hat, fragt er gar nicht nach. Oder ob er Jude ist oder Heide, er hört die Worte des Hauptmanns und ist verwundert. Ich kann nicht von der Wand lesen, ich muss hier aus der... Als Jesus das hörte, wunderte er sich. Er war verwundert. Und dann stellt Jesus diesen Hauptmann, diesen Soldaten als Vorbild im Glauben hin und sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. In ganz Israel habe ich bei keinem so großen Glauben gefunden, so steht es da. Der Hauptmann war es gewöhnt, dass er Befehle geben konnte und die wurden dann ausgeführt. Und er zeigt seine Anerkennung der Macht Jesu, indem er das auf Jesus überträgt. Der weiß, der muss nur ein Wort sagen, nur einen Befehl geben. Und dann geschieht, was der sagt. Ja, hätten wir doch auch solchen Glauben. Theoretisch im Kopf wissen wir das auch. Aber der Glaube, der Verstand, Glaube und Verstand, das ist manchmal so ein Gegensatz. Der spricht dann oft etwas anderes, der Verstand. Da trauen wir Gott dann doch nicht so zu, dass er sich unserer Sorgen und Nöte auch wirklich annimmt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dabei sehen wir im Neuen Testament, dass Jesus diese ganz menschlichen Nöte, die er ja auch löst, so wie im Vorbeigehen löst. Er konnte 5000 Männer mit Frauen und Kindern mal eben speisen mit 5 Broten und 2 Fischen. Wie im Vorbeigehen war für ihn kein Problem. Aber das reicht eben nicht. Lösung der sozialen Probleme ist eben nicht die Lösung. Jesus zielt immer auf das Heil Gottes. Dass der Mensch durch den Glauben an den Sühnetod Jesu zu einem Kind Gottes wird und Jesus heil macht von Sünde, Tod und Teufel. Und dann spricht Jesus etwas aus, was bis heute bei den Juden unerhört ist. Er sagt, dass von den Heidenvölkern etliche zum Gottesvolk dazugehören werden. Es werden kommen von Osten und Westen. Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob, mit den Patriarchen, mit den Stammvätern, zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs, sind jetzt die Juden mit gemeint, werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Unerhört, wie er das sagen kann. Abraham ist doch unser Vater. Und jetzt kommen andere dazu. Der Apostel Paulus schreibt später dazu im Römerbrief Kapitel 11, ich sage nun, sind die Juden etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ist also so gekommen, wie Jesus es hier bei diesem Wunder schon sagte, als er diesen Nicht-Juden als Vorbild im Glauben hinstellt. Hier dient also das Wunderwirken Jesu auch wieder dazu, Jesus als Sohn Gottes zu bestätigen, wie eine Beglaubigung. Diesen Heilungen voran ging ja die Feststellung nach der Bergpredigt, sagte die Volksmenge oder erkannte, Jesus predigt vollmächtig, dieser predigt in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, sagten sie. Ja, also in der Vollmacht Gottes. Und um jetzt noch einmal diese Vollmacht zu bestätigen und zu besiegeln, tut er Wunder, um die Vollmacht von Gott bestätigen zu lassen. Aber die Wunder haben, übrigens heute auch nicht, bis heute, gerade nicht die Wirkung, dass alle gläubig werden. Manchmal denkt man ja, wenn Jesus doch jetzt bei uns ein Wunder täte, dann würden doch alle gläubig. Das gab es in der Bibel auch schon. Und dann haben sie vorgeworfen, das hast du in der Kraft des Satans getan. Nein, Wunder führen nicht zum Glauben, sondern Wunder sind eine Bestätigung. Ja? Jesus muss sogar über Kapernaum klagen und sagen, bei euch sind die meisten Wunder geschehen und trotzdem bleibt ihr ungläubig. Es ist falsch, wenn heute gesagt wird, wir brauchen Wunder, damit die Menschen glauben. Und dann hat Gott auch den Aposteln hinterher noch die Wundergabe mitgegeben, denn die Apostel waren doch das Fundament der christlichen Gemeinde. Sie haben als Erste das Evangelium, den neuen Bund, verkündet. Das war für die Juden so umwälzend und so neu und so undenkbar, dass sie auch diese Beglaubigung nötig hatten und sehen konnten, das ist wirklich von Gott. Als aber die Apostel totgestorben waren, da war das Fundament gelegt. Das Fundament war beglaubigt und jetzt waren keine neuen Beglaubigungen mehr nötig. Und deshalb hörten die Wunder auf. Und das sehen wir schon in den Briefen, im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 5, da heißt es, und sie brachten Kranke aus den umliegenden Ortschaften zu Petrus und alle wurden gesund. Petrus brauchte nicht erst zu fragen, glaubst du auch? Alle, auch die gar nicht glaubten oder hinterher wieder ungläubig wurden, wurden gesund. Es sollte ein Zeichen, ein Wunder sein zur Beglaubigung. Aber Paulus schreibt später an Timotheus, in 1. Timotheus 5, trinke nicht nur Wasser, sondern etwas Wein, um deines Magens willen, weil du oft krank bist. Er sagt nicht, warte, ich komme und lege dir die Hände auf und tu ein Wunder und dann sind deine Magenprobleme weg. War nicht mehr dran. Und wie endet der Predigttext? Können wir mal den Schluss? Ach, haben wir ja. Ach so, da fehlt die Eins. Okay. Der Predigttext endet damit, dass Jesus sich dem Hauptmann zuwendet und zu ihm sagt, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Was, wenn Jesus das zu uns spricht? Glaubst du, dass er dich von Sünde, Tod und Teufel befreit hat? Glaubst du, dass du dadurch Vergebung deiner Sünden hast und ein Kind Gottes geworden bist? Glaubst du, dass er das aus lauter Liebe zu dir getan hat? Glaubst du, dass du sein Eigentum bist für Zeit und Ewigkeit? Und nicht nur für dich, sondern auch für den Menschen, der neben dir sitzt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Jesus muss mal sagen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und warum bittet ihr nicht? Weil ihr nicht glaubt, dass Gott euch hört. Dir geschehe nach deinem Glauben. Traue ich Gott alles zu, auch in den, wenn die ganzen Umstände was anderes sagen? Die geschehe nach deinem Glauben. Nicht nach deinem Bangen, nicht nach deiner Furcht, nicht nach deinem Zittern, nicht nach deinen schlaflosen Nächten, sondern die geschehe nach deinem Glauben. Und der Glaube muss gar nicht immer groß sein. Aber wir müssen an einen großen Gott glauben, das ist der Unterschied. Ob Gott kann, hängt nicht von der Größe unseres Glaubens ab, sondern Jesus sagt mal, so groß wie ein Senfkorn. Wer von euch hat mal ein Senfkorn gesehen? Ziemlich klein, ne? Ja, ziemlich klein, ne? Ja. Und Jesus sagt, das reicht. Glaube wie ein Senfkorn. Aber an einen großen Gott, der kann. Dieser Hauptmann hat überhaupt nicht bezweifelt, dass Jesus das kann. Sprich nur ein Wort und es geschieht. Ein großes Vorbild, wie Jesus ihn nennt. In ganz Israel habe ich keinen so großen Glauben gefunden. Und dann heißt es, und der Diener wurde gesund zu jener Stunde. Jetzt geschah das, was der Hauptmann glaubte. Warum? Weil er sich mit diesem Glauben an den Herrn Jesus wandte. Menschen wenden sich ja mit ihrem Glauben an alle möglichen. Ans Horoskop oder was es auch sei, oder an den Lotterieschein. Ja, wenn ich erstmal im Lotto gewonnen habe, dann. Ja, wenn ich erstmal und dann. Ich weiß noch, als ich Steppke war und in eine Schule ging und das mit dem Hausaufgabenmachen nicht so klappte, wie es sollte, da bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, wenn ich einen neuen Schreibtisch kriege, dann mache ich auch meine Hausaufgaben. Hat das wohl funktioniert? So einen Schreibtisch habe ich gekriegt. Aber die Hausaufgaben habe ich auch nicht gemacht. Die Umstände ändern den Menschen nicht. Ja? Sondern Jesus ändert uns. Gott verändert uns, er gibt uns ein neues Herz, was dann in der Lage ist, ihn jetzt wirklich über alle Dinge zu lieben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt und ich nehme das gerne als Beispiel, so diese selbsterlebten Beispiele nimmt man gerne dann mal und erzählt sie. Soll man zwar nicht in der Predigt, aber ich mache es trotzdem. Da ist ein Leiter eines Kinderheimes in Berlin und der hat mal an so einer Aktion von der Bank, Volksbank, glaube ich, war es, teilgenommen, die für ein bestimmtes Projekt 50.000 Euro ausgelobt hatten. Und dieses Projekt oder diese Projekte, da konnten sich unterschiedliche Einrichtungen bewerben und wer am meisten, da konnte man dann im Internet abstimmen, wer am meisten Stimmen bekam, bekam dann diese 50.000 Euro. Und jetzt schrieb dieser Mann an viele, auch aus der Tabor-Gemeinschaft, ein E-Mail und schrieb, stimmt doch mit ab, dass wir wenigstens den dritten Platz kriegen, wären noch 10.000 Euro gewesen. 10, 25 und 50. Und dann, das hat mich geärgert. Da habe ich ihm zurückgeschrieben, nein, fürs Reich Gottes wollen wir nicht den dritten Platz, sondern fürs Reich Gottes wollen wir den ersten. Ja? 10.000 Euro können auch die anderen haben. 50.000 fürs Reich Gottes. Und habe ihm das so zurückgeschrieben und dann gesagt, wir erlauben uns jetzt den ersten Platz. Und während ich das abschickte oder danach, habe ich gedacht, hast du jetzt nicht ein bisschen dick aufgetragen? Was denn, wenn jetzt nicht? Und zwei Tage später war es dann amtlich, sie hatten tatsächlich den ersten Platz. Ja? Dir geschehe nach deinem Glauben. Ja? Wir glauben manchmal viel zu klein. Oder wir machen Gott manchmal viel zu klein. Ja? Dir geschehe nach deinem Glauben. Jesus sagt sogar, wir könnten Berge versetzen. Müssen wir nicht. Aber der Glaube an Jesus, der kann das. Der hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Ja. Ja. Und der Diener wurde gesund zu jener Stunde. Und da könnt ihr jetzt einsetzen, was ihr euch von ihm erglaubt. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Macht hast in dieser Welt und dass du derjenige bist, der diese Welt gemacht, erdacht hat und sie erhält bis heute. Herr, und wir danken dir, dass du unsere Sorgen, unsere Nöte und all das, was uns bewegt, auch im Blick hast. Und dass du das lösen kannst und auch willst, aber dass du viel Größeres mit uns vorhast, dass du unser Heil willst. Dass wir endlich wieder zurückkommen zu dir, wo unser Heimweh gestillt ist, wo wir wieder Menschen sind nach deinem Bilde, zu deiner Ehre. Du bist Mensch geworden, du bist in Jesus in diese Welt gekommen, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Und das ist das große Wunder. Ich bitte dich, Herr, schenk, dass unser Glaube bei dir festmacht, nicht bei unseren Unmöglichkeiten, was wir sowieso nicht können, sondern bei dir, dass wir dir alles zutrauen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Aber du kannst. Herr, und wenn unser Verstand wieder aufsteht und sagt, ätsch, bätsch, guck mal, so klein bist du, dann lass uns den Glauben dagegen setzen, zu sagen, jawohl, so klein bin ich, aber Gott ist groß. Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Hauptmann als Vorbild hinstellst, der gar nicht daran zweifelte, dass du die Macht hast, sondern der sagte, sprich nur ein Wort und es geschieht. Schenk, dass unser Glaube auch so ein Glaube wird, der dir alles zutraut. Wir danken dir, dass Käthe uns von Erika Wilhelm gegrüßt hat. Bitten dich, Herr, dass du ihr hilfst und dass du ihr nahe bist und dass du auch in ihrer Krankheit da bist und auch da ein Wunder tust, dass sie Heil erfährt an Seele und Leib. Danke, Herr, dass wir dir diese Dinge alle sagen dürfen. Und danke, dass dein Wort lebendig ist und wirksam. Und du auch uns sagst, dir geschehe nach deinem Glauben. Amen. Thank you.